Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute freue ich mich sehr auf meine Gesprächspartnerin in Berlin, Olaolu Fajembola. Ich freue mich, dass wir uns heute getroffen haben, dass wir heute die Möglichkeit haben, miteinander zu sprechen. Du bist Buchautorin, Bestseller-Buchautorin. Du setzt dich privat und auch beruflich sehr gegen Diskriminierung ein aller Arten. Vor allem auch, dass schon in frühen Jahren bei Kindergärten, in Schulen. Und wir beide sprechen hier zwei Tage nach der Europawahl, die einen starken Rechtsdruck gezeigt hat in vielerlei Ländern, aber auch bei uns in Deutschland, vor allem bei den jungen Wählern zwischen 16 und 24. Liebe Olaolu, was war so dein Gefühl, als du die ersten Ergebnisse gehört hast?
Erstmal vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Und ja, leider muss ich sagen, ich war jetzt nicht so überrascht. Wir sind ja trotzdem auch in einem Klima, in dem wir erstens auch gesehen haben, was rechte Parteien, rechtsextreme Parteien machen dürfen und trotzdem in der Wählerinnengunst einiger Menschen stehen. Also von Remigrationsfantasien über restriktive Asylmaßnahmen und jetzt auch eben zum Polizistenmord in Mannheim, was da jetzt eben auch an ganz Forderungen gestellt würden in Bezug auf Afghanistan, ohne eben auch die deutsche Verantwortung mitzudenken, die Deutschland eben auch gegenüber afghanischen Menschen und auch Angestellten eben hat. Ich bin leider nicht überrascht. Auch Sylt hat ja gezeigt, was leider auch inzwischen in der Popkultur von einigen oder vielen auch Kindern und Jugendlichen inzwischen ja kein Tabubruch mehr darstellt, wenn man eben rechtsextreme, rassistische Gesänge eben auch popkulturell ja grüllt. Und wie gesagt, auch die letzten Landtagswahlen in Hessen und Bayern haben ja auch gezeigt, dass die AfD sehr populär ist unter den jungen Menschen auch, also nicht unter den erst ursprünglich ja eher älteren weißen Männern, ostdeutschen Männern, sondern das ist ja auch wie auch die Bewegung in Westdeutschland ist die AfD angekommen, als auch eben unter den jungen Menschen. Und ja, ich find's traurig natürlich und ich find's entsetzlich und muss aber auch sagen, es ist interessant zu sehen, wie eben diese Partei eben trotzdem auch bei jungen Menschen mit ihrer Sprache, mit ihrer Optik, mit ihren Inhalten auch da verfängt. Und dass es eben auch nicht nur eine Sache ist, Menschen erwachsene Menschen abzuholen, sondern dass wir einfach ganz, ganz früh anfangen müssen über die Themen wie Diskriminierung, wie gehen wir miteinander um, was für eine Gesellschaft wollen wir sein, wie möchten wir eben auch, wie definieren wir Freiheit für wen, wer gehört in dieser Gesellschaft dazu, dass all diese Themen eben nicht nur für Erwachsene ist, sondern wir alle Menschen mitdenken müssen und eben auch bei Kindern sehr früh auch anfangen müssen, diese Themen zu setzen.
Definitiv. Erzähl ein bisschen mehr von dir. Wann bist du das erste Mal mit Diskriminierung in Kontakt gekommen? Das hört sich jetzt, das ist eine schlechte Formulierung. Wann hast du das erste Mal, hast du irgendwann mal so den Moment gehabt, wo du dich gefühlt hast, dass jemand dich falsch behandelt?
Also erstmal vielleicht zu meiner Person. Ich bin eine schwarze Schwäbin, bin in Stuttgart geboren, dort auch aufgewachsen, bin dann wie viele Schwaben und Schwäbinnen nach Berlin zum Studium gekommen und dort hängen geblieben und bin Kulturwissenschaftlerin und Unternehmerin und Autorin. Und und jetzt zu deiner Frage kommend, wann und wie und ich Diskriminierung erfahren habe. Ich glaube, es ist schwierig, eine solche Frage zu beantworten. Wenn ich jetzt zurückgeben würde, wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du sexistisch abgewertet wurdest aufgrund deiner Geschlechtszugehörigkeit? Schwierig zu sagen. Also es gibt wahrscheinlich immer so ein, zwei, drei Momente, an die wir uns konkret erinnern. Manchmal gibt es Momente, die können wir gar nicht so präzise benennen. Vor allem oft haben wir auch gar kein Wissen dazu, deswegen ist es ein Bauchgefühl, was sich nicht weiter verbalisieren lässt. Also ich würde sagen, dass ich bin nicht als Deutsche in Deutschland nach Deutschland gekommen, entsprechend Begegnungen mit der Ausländerbehörde, wie das damals so schön hieß, gehören sicherlich auch mit zu meinen ersten Erfahrungen, in der ganz konkret eben mir bewusst war, dass eben auch nicht deutsch zu sein durchaus eine Hierarchie auch darstellt und ich da in der Position gar keine Ansprüche und keine Forderungen zu stellen habe und mir eine Position der Dankbarkeit und Mäßigung sozusagen angedeihen lassen muss. Und was es eben auch tut mit Menschen, ne? Wenn du weißt, okay, hier muss ich in eine bestimmte Verhaltensweise gehen, weil ich in irgendeiner Form auf in eine Rolle des, wie beschreibe ich das am besten, des dankbar sein muss und egal was für Krumen ich bekomme, auch annehmen muss. Und das sind bestimmt auch Erfahrungen, aber wie gesagt, ich war auch bin auch in Kinder 80er Jahre, bin im Zeitalter von Republikaner, wie die Partei damals hieß, in Baden-Württemberg aufgewachsen. Habe in meiner Klasse eben auch eine sehr weiße deutsche Klasse viel Rechtsextremismus erfahren. Das sind ja auch die 90er Jahre gewesen, in der ja viele Heime von Geflüchteten brannten, Geflüchtete also wirklich von Mord über Verfolgung alles erleben mussten. Von daher war das jetzt natürlich auch nicht verwunderlich, dass bei uns dann auf bestimmte Fragen eben mit Gaskammern und so weiter geantwortet wurde, um vermeintliche Probleme wie das Boot ist voll und andere politische Slogans, die damals sehr populär waren, als Reaktion darauf. Und das sind jetzt die extremeren Formen, sage ich mal, von Erfahrungen oder Erinnerungen, die ich an eigene Diskriminierung habe. Aber für mich ist es auch wichtig, klar zu machen, es geht auch nicht wirklich darum, was ich persönlich erlebe. Also ich bin trotzdem ein Akademikerkind, habe dann auch eine akademische Ausbildung genossen, habe viele Privilegien basierend eben darauf und entsprechend hatte ich sicherlich auch viele Momente, in denen ich bestimmte Erfahrungen nicht machen musste. Aber bin natürlich eine schwarze Frau, wie gesagt, nicht als Deutsche nach Deutschland gekommen. Entsprechend gibt es natürlich Intersektionalität, auch diese Erfahrungen. Und am Ende geht es auch nicht nur um meine persönlichen Erfahrungen, sondern es geht darum, dass eine Struktur in dieser Gesellschaft existiert, über die wir sprechen müssen. Und das ist völlig losgelöst davon, ob du als Frau irgendwas erlebst und ich als Frau etwas überlebt und andere vielleicht gar nicht erleben müssen, weil sie in Kontexten aufwachsen, in denen es nicht relevant ist. Aber es ist ja für uns klar, dass Benachteiligungen basierend auf Frau sein, Schwarz sein und so weiter in dieser Gesellschaft existieren.
Du bist auch Mutter. Hast du das Gefühl gehabt, dass du deine Kinder aufgrund deiner schwarzen Hautfarbe, eurer schwarzen Hautfarbe anders vorbereiten musst oder tough machen musst? Oder war das für dich jetzt in Sachen Erziehung gar kein Thema?
Genau, ich bin eine Mutter einer Tochter. Und ich würde es eher so sagen, dass ich als schwarze Person in Deutschland aufgewachsen diese Ebene immer mitdenke, weil diese Markierung, diese Blicke, diese auch Erfahrungen, die wir machen, dieses Unwohlsein, vielleicht bestimmte Orte aufzusuchen, dieses sich sehr bewusst zu sein, in bestimmte Räume einzutreten und zu wissen, ich bin die einzige Person, die diese Perspektive, diese Erfahrung hat, wie ich selbst, das ist ja Teil unserer Normalität. Also das ist, also als Frau weiß ich ja auch immer, wenn ich in den Raum betrete und die einzige Frau bin, weiß ich ja auch, wenn ich in einem bestimmten Kontexten bin, was ich vielleicht für Erfahrung mache, sage ich mal Oktoberfest, in ein Zelt reinzugehen. Ich bin bereit für bestimmte Dinge, ne? Und ich weiß jetzt schon, dass ich jetzt nicht mein Casual Verhaltensweise aufzeige, wie ich vielleicht in anderen Orten, die eher für mich erwartbar sind und ich besser kenne, eben erlebe. Von daher ist es einfach wir sagen immer Street Wisdom dazu, also ein Aufwachsen mit einer gewissen Erfahrung und Expertise, die wir natürlich an unsere Kinder auch weitergeben. Das heißt, ich musste natürlich auch früh meinem Kind vielleicht diese erweiterte Erfahrung zu, das ist dein Körper, das ist mein Körper. Niemand darf über deinen Körper, auch Mama und Papa nicht. Aber was passiert jetzt, wenn Leute, wildfremde Leute in der U-Bahn ihr in die Haare fassen? Das ist eine krasse Grenzüberschreitung, ne? Und das muss ich ja meinem Kind erklären, ne? Das ist eben von klein auf. Warum wird in ihrer Gegenwart so viel über sie geredet, warum sie wie und so weiter aussieht? Und dass es eben entlang immer von rassifizierenden Ausdrücken wie hell oder dunkel und wie sind die Augenfarben und die Haar und Struktur und so weiter. Das heißt, da gibt es ja ein ganzes Wissen und Repertoire, was Menschen sich ja gar nicht bewusst machen, was wir erklären müssen, weil das überhaupt kein konventionell normales Smalltalk-Momente sind, in der wir mit wildfremden Menschen in Situationen reingeraten, ungefragt in bestimmte Dinge zu erklären. Das heißt, natürlich reden wir mit den Kindern und mit meiner Tochter rede ich darüber, warum diese Dinge auch passieren, damit sie auch weiß, was es bedeutet hat und vor allem, damit sie auch weiß, wie sie sich dagegen wehren kann und auch sagen kann, nee, geht nicht oder vielleicht auch eine Gegenreaktion. Also wenn, ne, kommt auch immer drauf an, welche Person und wie safe sie, sage ich mal, in einem bestimmten Moment ist, aber einfach auch mal geh in die Lautstärke, damit es sein muss, damit Leute auch sehen, da passiert etwas, das ist nicht in Ordnung. Geh in, wenn jemand dir in die Haare fasst, fasst der Person auch an die Haare, wenn du willst. Ich meine, man hat echt oft auch keinen Bock, andere Leute rein. Und das ist auch für uns, also für mich ist das völlig absurd, weil es für mich eine krasse Überwindung in eine Intimsphäre einer anderen Person reinzugehen. Aber passiert leider sehr häufig. Wie reagiert sie, also wie soll sie denn reagieren in einer Art und Weise, dass vor allem für sie gut sich anfühlt, ne? In der sie sich nicht als Opfer degradiert, ne? Oder zu Opfer erklärt wird oder degradiert wird, in der sie aber auch nicht das Gefühl hat, beschmutzt worden zu sein und aber auch sicher in sich selbst sein zu dürfen, auch alleine. Also sie ist auch jetzt in einem Alter, in dem sie ja zunehmend auch alleine unterwegs ist. Und deswegen natürlich müssen wir ganz viel und darüber sprechen und gerade weil du eingangs auch nochmal über die Europawahl gesprochen hast, ja auch das ist leider auch Thema, weil auch sie versteht, das ist jetzt nicht die Partei, die für uns, die uns mitdenkt, die uns als Teil ihres Deutschlands sieht und die überhaupt eine Zukunftsidee von uns in diesem Land hat. Und für sie absurd, also total schockierend auch war, dass sie so stark sein können, weil ihre Vorstellung war so, natürlich will das doch keiner, das ist doch nicht das, was wir wollen, wofür wir stehen und dann eben jetzt mitzubekommen, nö, die sind stark und die sind zweitstärkste Partei jetzt gewesen. Und hier in Berlin, Brandenburg ist ja nicht weit weg, ist ja vor der Haustür, zu wissen, dass sie dort sogar die stärkste Partei sind, das ist natürlich schon auch erschreckend und macht ihnen auch Angst, den Kindern.
Jetzt hast du gerade gesagt, zum Beispiel, man ist in der U-Bahn und jemand Erwachsenes würde deiner Tochter in die Haare greifen, weil sie ungewöhnlich sind oder weil sie buschig sind oder weil sie einfach anders aussehen. Würdest du definieren, dass auch das, auch wenn es nett gemeint ist, in Anführungsstrichen, oder positiv gemeint ist, ein Übergriff ist, würdest du auch das als Diskriminierung bezeichnen?
Das ist absolut und keine kleine Diskriminierung. Das ist eine Grenzüberschreitung, eine rassistische Grenzüberschreitung, die gut, ja, es nicht meinen, ne? Was würden wir sagen, wenn jemand sagt, krass schöne Haut, ich streichel dir jetzt über die Wange, weil ich muss das jetzt mal erfahren. Oder du hast eine tolle Haarfarbe, so was auch immer, ist völlig wurscht und ich greife da rein, nur das ist, hat ja eine was ganz narzisstische Idee. Ich habe ein Gefühl oder eine Frage in mir, die ich völlig losgelöst von der anderen Person befriedigt haben möchte und überschreite die Grenze zu dieser Person. Also wir betreten ja die Intimsphäre einer Person, die ja wirklich nur wenigen Menschen vorbehalten ist, da reinzugehen, basierend auf einer Beziehungsebene, in der wir miteinander sind. Das ist vielleicht die Kind Bezugspersonenebene, Freundschaftsebene, Intimpartnersebene, aber es sind wirklich wenige Menschen, die an der Hand abzählbar sind, die diese Grenze überschreiten. Und jetzt sind wir im öffentlichen Raum und da erlebe ich, dass in Bezug auf bestimmte Aspekte von mir, von Haut über Haaren, also praktisch meine Person, ich plötzlich nicht mehr existiere, sondern das Bedürfnis der anderen Person, das ist eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte einer Person und ist natürlich eine rassistische Handlung. Also das muss uns bewusst sein, völlig losgelöst davon, wie wir das ja eigentlich meinten, ist ja wurscht. Also die andere Person weiß ja nicht, wie wir das meinen. Und das muss uns bewusst sein, das geht gar nicht.
Wie besprichst du mit deiner Tochter solche Sachen? Also was würdest du ihr sagen oder was gibst du ihr mit oder was hast du ihr mitgegeben, wenn so etwas passiert, ganz konkret?
Also das Erste ist für mich immer, bei dieser Person zu sein. Also ich möchte jetzt nicht ihr vorschreiben, was sie da zu fühlen hat oder was sie auch eine Situation, wie sie diese zu bewerten hat. Aber gerade als sie auch noch im Kleinkindalter ist, ist es auch wichtig, ihnen zu erklären, dass es nicht in Ordnung ist und dass sie ein diffuses Gefühl, dass sie da Worte für findet, ne? Was da nicht in Ordnung ist. Also wie gesagt, in der Kita lernen sie ja im Kinderschutzkonzept, das ist mein Körper, das darf man, na, das darf ich mit meinem Körper, aber sonst keine Person. Und das lernen ja Kinder of Color ja auch, ne? dass dieses Konzept besteht und dass sie die Herrin, der Herr über ihre eigenen Körper sind. Und plötzlich gibt es aber Erfahrungen, in denen wir alle ja natürlich, ich sage ja nicht, dass wir alle nicht Grenzen überschreiten, so, aber es ist, dass sie eben auch begreifen müssen zu sagen, stopp, nein, das möchte ich nicht. Und ich möchte das vielleicht nicht auf der Grundlage von ABC. Und das müssen wir erklären, was ist dieses ABC? Es kann auch einfach sagen, nur ich mag das nicht, ich habe keine Lust drauf. So, also ne, als Mütter kriegen wir ja schon ganz viel auch mit. Nö, aus welchen Gründen auch immer, sie jetzt da nicht kooperieren mit uns, ist ja in Ordnung. Ne? Aber vor allem, wenn wir jetzt in Bezug auf im öffentlichen Raum sein oder vielleicht auch in der Kita-Gruppe sein und in irgendeiner Weise zu merken, da passiert etwas, das fühlt sich für mich nicht gut an. Ich fühle mich gar nicht in dem Raum, sondern es wird über mich geredet, es wird über mich in einer Art und Weise geredet, in der ich das auch nicht als positiv sehe. Ist es mir total wichtig, dass die Kinder auch wissen, warum ist das denn so? Und wie kann ich das denn frame? Wenn ein Kind erfährt, ja, Mädchen können bestimmte Dinge nicht, ist es ja voll gut für das Kind auch irgendwann zu lernen, nee, das ist, dahinter steckt halt Sexismus. Und eine bestimmte Idee von, wie Frauen zu sein haben und Männer zu sein haben, ich spiele da überhaupt nichts mit, hat überhaupt nichts mit mir zu tun, aber ich ziehe diese Grenze und sage, das ist sexistisch, lernt die jetzt nicht mit 4 Jahren, ne? Aber das ist sexistisch und das ist nicht in Ordnung. Genau das Gleiche mit Rassismus. Das ist rassistisch, das ist nicht in Ordnung. Gib ihnen Werkzeuge an die Hand, damit sie dieses ein diffuses Gefühl in Worte benennen können, damit auch ein Gegenüber und andere Kinder verstehen, was eigentlich passiert. Also deswegen, für mich ist es ganz klar zu benennen, was da passiert und auch ihnen klar zu machen, es passiert nicht nur dir, es passieren auch voll vielen anderen Menschen und dadurch eben auch einen Zugang zu, es sind strukturelle Probleme, es ist nicht nur, weil deine Haare oder dein whatever besonders ist, das ist es nicht, sondern die machen da was aus dir, was gar nicht dir selbst entspricht und das ist deine Grenze und die hat jeder zu berücksichtigen. Also einmal das, so Empowerment des Kindes und aber was ich viel wichtiger finde, ist, normalisieren, über diese Dinge sprechen, am besten, wenn noch gar nichts vorgefallen ist. Das ist ja noch viel toller, wenn Dinge so unemotional wie möglich ja besprochen werden kann. Wenn ich über Rassismus, Sexismus oder andere Formen sprechen kann, ist es ja toll, weil da noch gar keine Verletzung da ist, über die ich sprechen muss, Mensch, Kinder abholen muss, in eine Situation bringen, in der sie vielleicht nicht wirklich wieder sein wollen. Das macht es so schwierig auch für uns, gerade wenn du Mutter dann auch dieses Kindes bist und auch darüber, ne, verletzt wirst, weil du konntest dein Kind nicht schützen davor und du merkst, dass es das Kind doch aufwühlt und es immer wieder als Thema aufkommt, dann ist es doch viel besser, das auch zuvor zu besprechen und über die Dinge zu reden und dem Kind, falls etwas passiert, auch nochmal, guck mal, ne, wir haben das ja damals besprochen, dass es überhaupt nicht in Ordnung, was passiert ist. Und ich verstehe dich, du musst dich überhaupt nicht groß mehr erklären, weil ich weiß, was ist. Und jetzt können wir nochmal eruieren, wie geht's dir, wie können wir das besser machen vielleicht das nächste Mal und was für ein Supportsystem bräuchtest du jetzt von mir? Soll ich die Person ansprechen oder möchtest du es lieber nicht? So, ne, also eher Grundlagen zu schaffen, um später dann aufzufangen, aber schon auf einer Grundlage und nicht reinzugehen, wenn praktisch die Scherben zerbrochen sind und wir jetzt anfangen müssen, die aufzusammeln. Das ist so viel schmerzhafter, erfordert so viel mehr Kraft und es tut so unendlich weh dann auch.
Wenn wir jetzt noch einmal kurz bei dieser Übergriffigkeit bleiben, da die Mädchen passiert oder Kindern auch passiert oder also in vielerlei Hinsicht, da erinnere ich mich gerade daran, dass ich bin in den 80er Jahren mit meiner Mutter mal in eine Kneipe gegangen oder irgendwie in einen, jedenfalls, ja, ich glaube, es war ein Restaurant, da waren viele Menschen, die kannte ich alle nicht und meine Mutter hat die begrüßt und dann war so ein Mann, älterer Mann, und meine Mutter meinte, ach, kannst du dem Onkel mal ein Küsschen geben? Und ich habe den Mann vorher noch nie gesehen und sollte dem Küsschen geben. Und ich habe das auch gemacht. Guck mal, und ich weiß immer noch heute, wie das, dass ich mich bescheuert gefühlt habe. Aber in der Situation hat natürlich auch meine Mutter aus heutiger Sicht, damals hat sie es gar nicht so gesehen, sie hat mich quasi gezwungen, diesem Mann einen Kuss auf die Backe zu geben. Und wie eklig auch von dem, dass er das akzeptiert hat. Also welcher Mann würde heute, also ich hoffe, es gibt es nicht mehr, dass man heute so, ja, gib mal hier schön ein Küsschen. Super eklige Situation, das weiß ich heute noch, dass ich mich da voll so vorgeführt gefühlt habe. Ich wollte das nicht machen, aber dadurch, dass meine Mutter halt gesagt hat, ne, gib dem Onkel mal ein Küsschen quasi. Diese Zeiten sind ja zum Glück vorbei. Aber weil du gerade sagst, man muss ja auch erstmal Worte dafür finden. Ich habe da gar nicht, glaube ich, nie mit meiner Mama drüber gesprochen, weil sie hat mich in die Situation gebracht. So. Nichtsdestotrotz war es mir unwohl und ich habe es immer noch im Gefühl. Ich weiß immer noch, wie sich das angefühlt hat. Aber was ich damit sagen will, Kindern passieren ja oft Sachen, die fühlen sich nicht gut an. Aber vielleicht wissen sie gar nicht, wie sie da darüber sprechen sollen. Oder vielleicht können sie es in dem Moment nicht, aber ein bisschen später. Da muss man ja auch sensibel für sein oder ein Ohr für haben, dass so etwas auch überhaupt erstmal ankommt. Man ist ja nicht immer dabei, sozusagen, ne? In diesem Paradebeispiel waren alle Täter, Täterinnen dabei. Aber was macht man? Also wie kann man das zum Beispiel vielleicht in die Wege leiten, dass ein Kind auf jeden Fall so grundsätzlich einfach, wenn es ihm irgendwas nicht gefallen hat oder so, dass es drüber redet. Also man kann es nicht nach heute transportieren, weil die Situation, es wäre heute absurd, wäre wahrscheinlich schon, keine Ahnung, ein Anwalt und ein Polizist dabei. Aber früher war das anders.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass heute für viele natürlich auch zu einer modernen Erziehung gehört, dass wir, auch wenn es in Deutschland noch nicht weit her ist, aber schon ein Bewusstsein haben, dass es natürlich auch Kinderrechte gibt und Kinder auch nochmal autonome, autarke Persönlichkeiten sind, die auch nochmal unabhängig von uns Eltern Gefühle, Emotionen, Erfahrungen machen, und das ist auch total wichtig, und dass wir viel stärker mit ihnen natürlich auch über Bücher und so weiter, über diese diffusen Gefühle, was sind denn, na, überhaupt Gefühle als Thema und auch als wichtige Erfahrungsmomente einfach auch wahrnehmen und auch lernen, ernst zu nehmen, weil all das ist halt total wichtig. Also wir müssen ja Kinder empowern in ihrem Gefühl, wenn etwas nicht, es reicht ja auch einfach zu sagen, ich will das nicht, und dass wir lernen, es zu respektieren. Es ist doch völlig wurscht. Die Person kann die andere Person nicht riechen, ist doch völlig okay. Ich meine, für uns ist es ja heute völlig absurd, dass wir Menschen, die wir nicht kennen, in so einen intimen Moment reinzwingen. Das ist ja für die meisten glücklicherweise für uns auch klar, dass wir das jetzt nicht mehr möchten und das auch nicht mehr tun und da einen anderen Blick auch darauf haben und auch eine andere Unabhängigkeit, glaube ich, nicht gefallen zu wollen, nur weil die Person vielleicht uns irgendwas bedeutet, aber für das Kind jetzt nicht. Was eben einfach total wichtig ist, ist das Sprechen über. Also es ist doch egal wie, aber gerade auch Themen, in denen es vielleicht auch nochmal stärker auf Kindperspektive, Kinderfahrung geht, zu schauen, wie können wir mithilfe von Büchern, Gesprächsanlässen darüber sprechen, was sind denn unangenehme Gefühle? Und wann passiert das? Also wann hast du auch, ne, Selbstkritik auch? Wann hast du das Gefühl, dass ich, dass wir in einer Art und Weise vielleicht auch die Kinder vorführen, vorschieben oder sie in Situationen bringen, die für sie nicht toll sind? Also ich weiß zum Beispiel auch, meine Tochter hasst es, wenn wir zu spät kommen und sie sozusagen in einen vollen Raum rein soll und gefühlt alle Augen auf sie gerichtet sind. muss ich respektieren. Ich komme auch gerne mal zu spät. Aber mir muss auch bewusst sein, das wird jetzt kein leichteres, es erleichtert ihr nicht das Ankommen. Nehme ich das als bewusst wahr und nehme ich das auch auf als ein Wissen, das ich berücksichtige, wenn wir zusammen irgendwo hingehen, dass ihr Recht ist zu sagen, persönlich wäre ich für viel früher da, weil das für mich leichter ist und ich viel mehr Spaß habe, wenn ich halt schon da bin. Für dich ist es vielleicht egal, weil vielleicht du extrovertierter bist als ich. Ne? Das sind ja einfach Dinge, die wir einfach übereinander wissen und der Respekt gebührt, dass wir das auch berücksichtigen. Ich glaube, dieses Aufeinanderbezogensein und auch dieses in Gesprächen, und das ist jetzt kein einmaliges Gespräch, sondern in Gesprächsreihen und Anlässen immer wieder zu schauen, wie stärken wir Kinder und wie ermutigen wir ihnen auch Zugänge zu negativen Gefühlen, aber ist es eher Wut oder ist es Scham, ist es was ist es? Ist es eine Grenzüberschreitung oder hast du das Gefühl, du vertraust oder du traust dieser Person nicht und das ist es? Oder einfach kein Bock, ist auch legitim. Wie gehen wir damit um und wie können wir Kinder mitnehmen, da reinzugehen und auch langsam diese Gefühle auch zu erkennen und denen nachzugehen und auch benennen zu können? Das dauert lange. Ich meine, wir Erwachsene haben auch sehr häufig immer noch Schwierigkeiten, unsere Gefühle dem nachzugehen mit einem Selbstbewusstsein und einer Selbstliebe. Aber wir können ja nur hoffen, dass die nächste Generation da noch viel stärker ein Bewusstsein hat, noch stärker bei sich zu sein und diese Gefühle auch zu erkennen.
Du setzt dich selber, auch du hast Bücher geschrieben, ihr habt Programme entwickelt, ihr habt Möglichkeiten für Kitas, Schulen entwickelt, um dieses Thema Diskriminierung auch mit Kindern zu besprechen, greifbar fühlbar zu machen. Was sind so für dich zum Beispiel wichtige Hilfsmittel, wo man, abgesehen von einem Buch, weil Bücher finde ich sowieso grundsätzlich immer super für jedes Thema, wenn man es einmal schon mal gelesen sieht oder einfach auch in der Bildergeschichte, da ist jemand anderen was Ähnliches passiert, da hat jemand Angst, da ist jemand was Blödes passiert, da hat jemand eine blöde Situation umgedreht, guck mal so. Gibt es verschiedene, also ich liebe Bücher, ich nehme die, gucke mir immer, wenn ich Themen besprechen will und nicht genau weiß, wie, hole ich mir gerne immer Bücher dazu. Aber so grundsätzlich, für Kinder Diskriminierung greifbar machen oder auch sie sensibel zu machen für Diskriminierung. Wie machst du das?
Für uns ist es gar keine Option. Also als Mensch of Color ist es klar, dass wir von klein an, manche nennen das auch so, wie gesagt, Street Wisdom und so weiter, von klein an diese Perspektiven haben. Also die Perspektive, wie lese ich einen Raum, wie lese ich Straße, wie lese ich Menschen, wo fühle ich mich wohl und auf welcher Grundlage fühle ich mich wohl und wo habe ich das Gefühl so, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass die Gruppe, wenn sie alkoholisiert ist, eher zu rechten Gesängen neigen könnte, so wie sie aufgestellt ist. Und dieses Wissen kommt eben aus vielen Kontexten. Ein Selbstreflexion, Wissen, wie die Gesellschaft uns sieht und wie sie uns framet, in welchen Räumen ich mich aufhalte. Und was wir sagen ist, ich glaube, gerade für Menschen, die eben Mehrheitsperspektiven haben, weiß sind und so weiter, heteronormativ leben, wie divers ist eigentlich seid ihr in euren Perspektiven, in dem, was ihr konsumiert, welche Bücher ihr lest, welche Themen in diesen Büchern vorkommen, welche Freundschaften und Freundinnenschaften habt ihr, in welchen Beziehungen seid ihr, in welchen Stadtvierteln lebt ihr, auf welche Schulen gehen die Kinder, welche Kitas. All das erzählt eben Kindern eben auch ganz viel über, wie umgehen mit verschiedenen Perspektiven, Erfahrungen, Migrationserfahrungen, Fluchterfahrungen und so weiter. Konsumieren wir das bunte Leben nur kulinarisch, ansonsten aber gar nicht. Unsere Sendungen, die wir im Fernsehen angucken, ist das alles nur Hollywood, aber eigentlich deutsche Sendungen sind für uns immer noch rein weiß und problematisieren wir das. Also all das ist ein Potpourri. Ne? In unserem Buch sagen wir auch Secret Education. Also ein Wissen, was die Gesellschaft zur Verfügung steht, wenn Eltern nicht darüber reden, das ihnen eben auch ganz viel über die Gesellschaft erzählt. Also wer sind denn die Helden und Heldinnen in unserer Gesellschaft? Welche Wahlplakate, also ne, welche Plakate sehe ich? wer es ist auf diesen Plakaten drauf. Wenn ich da nur Frauen sehe, die in sexy Lingerie, sage ich mal, posieren, weiß ich ja auch, welche Rollen hat eben die Gesellschaft auch für weibliche Körper? Wie haben die auszusehen? Und wie nackt dürfen diese sein? Und was darf an ihnen gezeigt werden oder was nicht? Und entsprechend, was ist denn mit männlichen Körpern? Wieso sehe ich da so wenig? Und die sind meistens oben ohne, aber ansonsten komplett angezogen. Warum ist das denn so? Also, dass all diese kleinen Symboliken zeigen eben auch Kindern, was eigentlich, wie die Gesellschaft sich selbst definiert und wie sie, wer zugehörig ist zu dieser Gesellschaft und wer nicht, wer mehr objektiviert wird oder nicht. Und deswegen ist es auch total wichtig für uns, dass eigentlich auch so, wenn wir über Diskriminierungen sprechen und auch sensibilisieren, dass wir sagen, es ist wichtig, dass auch die erwachsenen Personen erstmal sich selbst reflektieren. Welche Begriffe habe ich eigentlich für Leute? Woher habe ich denn diese Begriffe? Vieles, was wir in unserer Kindheit gelernt haben, sind hochgradig problematisch, ne? Und gerade wenn wir zum Beispiel Kindern mit Behinderungen sprechen und die ganzen Begriffe, die es dafür gibt, auf dem Pausenhof und die einfach so benutzt werden, scherzhaft und so, die sind sehr, sehr ableistisch und behindertenfeindlich. Woher haben wir das? Wir haben es eigentlich oft nie wirklich kritisch hinterfragt, haben die halt von klein auf irgendwie gehört, mitbekommen und nie wieder hinterfragt, was steckt eigentlich in unserem Vokabular so, was wir tagtäglich benutzen. Und für uns auch nochmal klar, ne, wie ich vorhin gesagt habe, Kinder of Color, muslimische Kinder, schwarze Kinder und so weiter, die lernen ja von klein auf, wie werde ich gesehen, wie werden wir in dieser Gesellschaft gesehen, wie wird über meine Eltern gesprochen, in welchen Kontexten, in Nachrichten vielleicht werde ich überhaupt gezeigt. Und wie werden weiße Kinder, Menschen und Kinder und so weiter gezeigt, kriegen sie ja genauso mit. Aber was ist denn mit weißen Kindern? Kriegen die das alles mit? Haben sie diese Zugänge zu kritischen Bewertungen ihrer Person, dass sie sagen, okay, ja stimmt, ich wohne in diesem Stadtteil, das ist mir sehr bewusst und ich weiß, dass mein Umfeld tatsächlich diversitätsarm ist. Ich weiß tatsächlich, dass ich nicht viel Street Wisdom habe zu Diversity tatsächlich, zu diesen Themen, weil ich gar nicht das Werkzeug von meinen Eltern mitbekommen habe, auch nicht in der Schule oder Kita. Ich habe auch nichts konsumiert, wo irgendwo Diversity abgebildet war. Es war nicht Teil meiner Popkultur, sage ich mal, außer, wie gesagt, ich höre Beyoncé oder so. Und aber es ist für mich auch erstmal, in die Inhalte gehe ich nicht, da wird nicht über Brown Skin Girl und warum das jetzt für viele ganz viel bedeutet, weil es war halt, hatte einen guten Groove. Das ist the level of Diversity, sage ich mal, Wissen, was ich habe, dann muss es mir auch bewusst sein, dass ich da tatsächlich wenig Wissen habe und ich da ganz viel Hausarbeit zu tun habe und da Wissen auch generieren muss, was andere tatsächlich halt haben.
Ich glaube, also ich habe das Gefühl, dass so gerade auf kultureller Ebene, also jetzt in Sachen Filmen, Serien, in Büchern ist es mir noch nicht so aufgefallen, aber Musicals jetzt in letzter Zeit zweimal, dass da tatsächlich die Casts also wirklich viel diverser werden. Also zwei Beispiele. Freunde von uns waren in diesem Harry Potter Musical in Hamburg und der Harry Potter war besetzt mit einem schwarzen Jungen. Und wir waren dieses Jahr in London und haben uns Frozen angeguckt als Musical. Da haben wir ein Jahr drauf gespart. Und in dem Film sind es ja also eine blonde Schwester und eine rothaarige Schwester. Und in Frozen, im Musical in London, war es besetzt durch ein asiatisches Kind und ein europäisches Kind. So, also ich glaube, vor 20, 30 Jahren wäre es ganz klar, wir brauchen einen blonde Schauspieler und eine rothaarige Schauspielerin. Und jetzt ist es überhaupt ganz anders. Oder Bridgerton, eine Serie auf Netflix, die quasi vor 150 Jahren spielt, in einem sehr eigentlich konservativen England, aber auch dort ist es völlig gemischt besetzt und auch da wird drauf geachtet, was man sieht einfach, ne? Das ist nicht immer nur, was weiß ich, das 50er-Jahre-Bild, die Frau, die das ist ja immer ein Spiegel unserer Gesellschaft, wie werden Filme gemacht, ne? Also keine Ahnung, die Frau am Herd, die immer das Essen sofort für den Mann bereithält, wenn er nach Hause kommt. Also einfach, das ist viel diverser geworden. Das fällt mir auf jeden Fall jetzt aktuell auch sehr auf. Ich glaube, da tut sich gerade was. Und was ich immer schön finde, auch zu sehen, wenn den Kindern etwas anderes komisch vorkommt als mir selbst. Also auch ein Beispiel, da haben wir einen älteren Film gesehen, wo tatsächlich irgendwie die Frauen nicht in die Schule gehen, die Kinder durften nicht in die Schule gehen, die Mädchen durften da nicht studieren, sondern nur die Jungs in einer Großfamilie. Es war im Film in der Zeit so 1930. Und meiner großen Tochter, die sagt so, wie kann das denn sein? Warum können Mädchen nicht zur Schule gehen? Das ist ja völliger Quatsch, ne? Also als sie das gesehen hat, so völliger Quatsch.
Du, also genau, das ist es ja im Grunde, vielleicht ist das Fortschritt oder das, wo wir den Hut vorziehen müssen, was da Frauen eben erkämpft haben, dass eben es eine Generation von Mädchen gibt, die einfach sagen, absurd, dass es jemals anders gedacht wurde. Und darin die Absurdität sich so offenbart, weil was für ein Potenzial Ressourcen einer Gesellschaft auch entgeht, dass in der diese Ressourcen nicht da sind. Das ist ja die eine Seite. Die andere Seite ist, Frauen haben ja trotzdem immer irgendwas gemacht, aber das wurde halt unsichtbar gemacht. Also deswegen ist es, ne, von den großen Komponisten und so weiter, ne, kommt ja jetzt auch durch Frauenarbeit sozusagen immer mehr auch auf, was für talentierte Schwestern und Ehefrauen und da auch dahinter stecken, ne?
Da habe ich letztens was Schönes zu gelesen, dass wenn man man zum Beispiel Gedichte oder Kompositionen von früher findet und da steht einfach nur anonymous, ist das sehr wahrscheinlich eine Frau gewesen, weil sie durfte nicht, wie Mozart zum Beispiel, ne? Ich war jetzt letztens in Salzburg, es gibt das Mozart-Geburtshaus. Das habe ich mir angeguckt und da war auch, ich wusste gar nicht, dass seine Schwester total talentiert war. Aber, also das waren zwei Wunderkinder eigentlich in der Familie. Aber naja, sie hat halt eine andere Karriere in Anführungsstrichen gemacht als ihr weltberühmter Bruder, ne? Und wenn man jetzt halt noch so alte Kompositionen oder Geschichten oder Gedichte findet und da steht anonym, dann war das sehr wahrscheinlich eine Frau. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, krass, so mad, ey, wie viele Frauen waren schon kreativ und waren Vorreiter, Denkerinnen, nur sie mussten es halt im Schatten machen. Aber zumindest, finde ich, haben sie es gemacht und haben dann ihre Geschichten geschrieben. Und jetzt können wir nur darüber spekulieren, wer war das wohl? Aber ich fand es mega zu wissen, dass Anonymous ist halt eine Frau, sehr wahrscheinlich eine Frau gewesen.
Super, großartig. Und ich glaube, was du ja vorhin auch nochmal gesagt hattest mit der Empörung, die Kinder denn auch erfahren, wenn sie dann plötzlich mitbekommen, wie Dinge sich verändern. Zum Beispiel, wahrscheinlich, ich fand es immer sehr beeindruckend, dann Hitchcock, also ich habe ja auch Film studiert, Hitchcock zu lesen, New York, 60er Jahre. Und dann ist es komplett weiß. Also so war es ja nicht. Also auch so unsere Sehgewohnheiten, die wir haben, sind ja nicht basierend auf Realitäten, sondern das ist fiktionale Fantasiebilder, die wir als Norm erfahren und vielleicht dann aus einem Europa denkend, ja, das ist halt so, wie New York halt zu der Zeit war. Aber ignorierend, dass, nee, das ist ein konstruiertes New York, in der natürlich viel mehr POCs durch die Straßen gelaufen sind, aber das ist dann halt die andere Idee, warum hat es eben Alfred Hitchcock so belassen. Und ich finde es auch immer wieder erstaunlich, und da merken wir, dass Deutschland halt doch nochmal einen längeren Weg zu gehen hat als jetzt England oder auch USA. Dort konsumieren wir ja mit Lust die Diversität und nehmen es auch als Normalität an, also gar nicht als konstruiert oder in irgendeiner Form, sondern na, wir ziehen den Hut angesichts der unterhalterischen Qualität, ne, auch dieser Produkte, die sozusagen aus dem anglophonen Raum kommen. Nur in Deutschland empfinden wir es immer noch als, manchmal, ne, Kritiker und Kritikerinnen empfinden es oft noch als konstruiert. Und dann denke ich so, lauft ihr eigentlich durch die Straßen mal der großen Städte, von Essen jetzt oder über Berlin, Hamburg, München, und schaut euch mal diese Straßen an, wo die Leute essen, was sie, ne, in irgendwelchen Boutiquen, wo sie entlang sind, die sich im Englischen Garten aufhalten. So sieht halt eine deutsche Straße aus. Die sieht nicht nur aus wie Kleinstadt, komplett weiß und homogen und heteronormativ und alles andere existiert nicht. Nein, das existiert. Nur sind wir es einfach in deutschen Produktionen überhaupt nicht gewohnt. Und deswegen wirkt das immer noch so künstlich für einige. Und deswegen, wenn man dann keine Lust auf, sage ich mal, Tatort, Biederheit Deutsche hat, dann konsumieren wir dann wieder begeistert anglophone Produkte und fühlen uns da abgeholt, weil dann Queerness und weiß ich nicht, diverser Cast, entsprechend diverse Inhalte auch und andere Aspekte, die uns doch erst dann auffallen, zum Beispiel, wenn du, wie du bei Bridgerton sagst, plötzlich Queerness aufkommt oder wenn plötzlich auch keine Normfiguren eine Rolle spielen und wir darin erkennen, nee, es muss auch keine Rolle spielen, wie diese Schönheitsideale konstruiert sind oder dass eben schwarze Menschen vorkommen und was für Tabus oder was auch immer darüber, über diese anderen Rollen und Narrative hinzukommen, die ja einer Geschichte gut tun, die einfach auch Geschichten bereichern, die auch neue Narrative wieder aufbringen, die wir so ja noch gar nicht haben, die jetzt ja auch wir erleben dürfen, dass da plötzlich neue Ideen und Annahmen vielleicht in sowieso althergebrachten Genres plötzlich hinzukommen und diese bereichern. Das ist ja total schön. Nur im Deutschen müssen wir halt hinterherhinken noch ein bisschen.
Glaubst du, deine Mission wird irgendwann mal erfüllt sein und es gibt keine Diskriminierung mehr im Alltagsleben?
Nee, glaube ich nicht. Also utopisch wünsche ich mir natürlich schon, dass wir über so viel Empathie und so viel auch Selbstreflexion, selbstkritische Reflexion verfügen, dass wir zumindest wissen, es existiert und wir müssen alle daran arbeiten, diese abzubauen. Aber wir reden von einer Utopie, weil ich glaube, dazu gehört ja nicht nur, dass es miteinander, dazu gehört, in welche gesellschaftlichen Form leben wir. Kapitalismus ist nicht darauf angelegt, dass wir empathisch sind, weil es eben auf auch ausbeuterische Strukturen beruht. Und wie wir ja gerade auch, ne, vielleicht auch jetzt im Rückblick wieder, ne, wie du eingangs mit der Europawahl gezeigt haben, ist alles, was wir an Errungenschaften und Änderungen und ja, Schritten nach vorne eben auch erkaufen oder erarbeiten, wird ja doch mit einem harten Backlash auch beantwortet. Und jetzt müssen wir ja auch in Europa gucken, was für ein Europa wollen wir denn eigentlich haben? Also wer wird denn eigentlich mitgedacht in Europa? Und wie wollen wir miteinander umgehen? Also auf welchen Miteinander, gesellschaftlichen Miteinander wollen wir eigentlich arbeiten? Also jetzt wirkt es ja gerade schon sehr, dass sehr viele Menschen nicht mitgedacht werden, nicht konstruiert werden. Ich frage mich auch, die ganzen Leute, die das wählen, wollt ihr wirklich in die 60er Jahre, ich komme aus Baden-Württemberg zurückgehen? Mittwochnachmittag sind die Läden wieder geschlossen, Sonntag geht's in die Kirche, das ist es und alles wird, was nicht dem Bild entspricht, wird abends bei der Reise in die Großstadt dann, also von Betrug oder queeren Awakening oder was auch immer, wird dann verheimlicht, Menschen quälen sich und leiden und wir unterhalten uns über die Rasenlänge. I don't know. Ist nicht mein Deutschland, aber müssen wir gucken. Einige denken, das ist ihr Zukunftsdeutschland oder hätten sie gerne zurück.
Ja, das wäre sehr rückschrittlich. Das wäre so viel, was erkämpft wurde, erarbeitet wurde, bearbeitet wurde, dass diese Lebensweisen dem persönlichen Glück eines Menschen überhaupt nichts bringen. Und das ist ja eigentlich, dass wir eigentlich ja in vielerlei Hinsicht jetzt darauf achten, dass die Menschen zu sich selber stehen, jetzt egal in welcher Hinsicht und ihre eigene, ihren Weg finden, ihre Erfüllung finden, ihr Glück finden. Und wenn bestimmte Sachen verboten sind und man darf nicht mehr diejenige sein, die man ist, der man ist, das wäre ja furchtbar. Also das ist eine interessante, also einfach auf dieser Ebene eine sehr interessante Entwicklung, ohne sie zu bewerten, dass solche alten Gedanken jetzt gerade wieder aufkommen und vielleicht bei vielen für so ein Wohlgefühl sorgen. Und ja, kenne ich ja schon. Wenigstens kenne ich das schon, dann das kann ja schon nicht so schlecht sein, warum das gerade so attraktiv ist für viele und auch für viele junge Menschen. Das finde ich persönlich sehr, sehr, sehr verwunderlich.
Ja, absolut. Wunsch nach Orientierung. Vielleicht Wunsch aber auch nach einer Welt, die so eng ist und dadurch aber so feste Parameter, die ich als Individuum irgendwie begreifen kann. Es ist klar, was für eine Rolle ich als Frau spiele, welche biografischen Stationen in meinem Leben existieren sollen, welche Art Leben überhaupt möglich, ne? Wenn ich aus diesem wahren Meer an unterschiedlichen Möglichkeiten des Ausdrucks, des Lebens, der Identität auswählen, scheint ja für viele junge Menschen vielleicht das attraktiv. Sie haben es ja nie gekannt eigentlich, ne? Deswegen, wonach sie sich sehen, können sie ja nur aus Hörensagen erfahren haben. Eigentlich weiß ich nicht. Und da muss irgendeine Attraktivität daraus sich konstruieren, die ich mir nur erklären kann, dass es einfach kontrollierbares Leben scheinbar zu sein hat und oder zu sein scheint und dass das momentan attraktiv ist in einer Welt, in der einfach auch vieles sehr komplex und kompliziert und auch wir als Erwachsene, als Elterngeneration, als nächste Generation da ihnen wahrscheinlich auch wenig zur Hand geben, wie sie damit umgehen, weil wir es ja zum Teil auch selber nicht wissen. Wir sind ja zum Teil analog aufgewachsen, wir können die Gefahren und die Attraktion von Social Media begreifen wir nur in Ansätzen, reagieren darauf vielleicht eher negativ und verstehen gar nicht, was daran doch auch positiv sein könnte. Und da gibt es wahrscheinlich auch eine starke Trennung dann deswegen, wie wir diese Welt begreifen und gestalten wollen. Und da, da bin ich auch tatsächlich auch überfragt, wie wir da versuchen können, zusammenzukommen. Aber zusammen, ich glaube, Begegnung ist trotzdem ein wichtiger Moment und auch gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Und da sehe ich halt schon diese ganzen Bubble-Bildungen und jeder bewegt sich in den eigenen Kreisen und darüber hinaus wenig, dass das natürlich nicht konstruktiv und nicht sehr hilfreich ist. Trotzdem mit Rechten sprechen, glaube ich, ist schwierig. Wir haben es ja fast 10 Jahre jetzt versucht. Also ich nicht, aber Menschen, Politik.
Das ist auch wirklich sehr schwierig, weil dann natürlich da auch vorgefertigte, wie soll ich das sagen, vorgefertigte Antworten rüberkommen. Ja, sie haben ja die Frage gestellt, weil und also da ist keine Basis oder wenig eine Basis, wo man wirklich einfach wirklich versucht, sich zu verstehen und miteinander zu sprechen. Da kommen schon Fronten aufeinander, leider, die man dann schwer durchbrechen kann. Aber nochmal eine persönliche Frage an dich. Machst du dir gerade Sorgen um Deutschland, um wie das Leben hier werden könnte, oder guckst du da positiv gestimmt und hoffnungsvoll in die Zukunft?
Ich mache mir natürlich Sorgen. Also wie gesagt, wenn ich jetzt seit Merkels berühmten Wir schaffen das und Pegida beginnend und die Blauen und so weiter, bin ich erstaunlich und denke, vielleicht ist es in der deutschen DNA einfach, in 10 Jahren schaffen es einfach rechte Parteien, diese Größen. Das kann keine grüne Partei, das kann gar keine Partei, außer rechte, extremistische Parteien. Die schaffen das irgendwie in Strukturen. Ich meine, wir reden ja nicht nur über jetzt Partei, sondern auch, was für Strukturen dahinter eben stehen. Und wie gesagt, auch wie, in welchen Netzwerken diese auch aktiv sind, von den Reichsbürgern, die da irgendwie einen Systemumsturz planen oder Chats, die dann bei der Bundeswehr oder bei der Polizei immer wieder entdeckt werden, NSU-Morde, die halt nicht entdeckt werden. Da denke ich, wow, also rechte Parteien, die schaffen das in no time, Dimensionen zu erreichen, die erschreckend sind und die tatsächlich und darüber eben auch Steuergelder zu bekommen, die ganz konkret ihre Arbeit, mit der sie ihre Umsturzfantasien und so weiter auch tatsächlich umsetzen können, zu arbeiten. Also das ist ja jetzt kein No-Profit-Organisation, die irgendwie mit Ehrenamtsarbeit ihre Arbeit tut. Nee, da gibt's richtig Geld dahinter. Und wie salonfähig, wie gesagt, rechte Haltung sind, auch bei den Parteien der sogenannten Mitte, Pascha, also auch wie über Kinder diffamiert geredet werden kann und das okay ist, als Spitzenkandidat solche Verrohung, sage ich mal, der politischen Kultur sehe ich auch. Und wie wir eingangs geredet haben, wie lange kannst du in Deutschland bleiben? Und wie gesagt, ich hatte gestern einen ganz interessanten oder wichtigen Post auch von Mohammed Amjahid gesehen, der es eben auch darum geht, auch als POC bin ich natürlich privilegiert, ich kann jederzeit mit meinem Pass in einen Flieger steigen, selbst wenn es überteuert ist, können wir uns das leisten und hier in den Berufen, in denen wir sind, werden wir auch an anderen Orten Jobs finden, um okay zu sein. Und dass dieses Privileg aber zu nutzen für uns tatsächlich Realität ist und auch in als Idee natürlich existiert und jetzt in diesen Zeiten auch nicht eine von tausend Gedanken, sondern dann auch ganz konkret wir uns überlegen, wohin könnte das denn eigentlich sein? Europa ist ja jetzt insgesamt richtig kaputt. Ja, also das macht mir auf jeden Fall Angst. Ich weiß aber, und ich hoffe, also Hoffnung, ja, für mich ist die Mehrzahl ist ja nicht so. Wie kriegen wir die Mehrzahl zum Handeln? Und wie bekommen wir die Mehrzahl dazu zu begreifen, wir haben es doch in der Macht zu entscheiden, wie stark bestimmte Themen gesetzt werden, wie debattiert werden soll über bestimmte Themen. Was sind denn wirklich die größten Herausforderungen? Ist es, Migration ist halt ein Thema, was für viele wahnsinnig, den Blutdruck zum Steigen bringt. Aber sind das die Herausforderungen wirklich, die einzigen, die wir haben? Gleichzeitig Fachkräftemangel, ist es uns eigentlich bewusst. Also ich versuche schon Termine zu bekommen in der Kinderarztpraxis und das ist super schwierig. Ich denke so, ja, gute Nacht. Also irgendwann werden wir schon mehr, also wir merken ja jetzt schon mehr und mehr, dass Menschen fehlen. Wie antworten wir darauf? Und wer spricht mit uns ehrlich auch und sagt, was zu tun ist? Also ich wünsche mir, dass diese Masse aktiv wird und sagt, und aktiv vielleicht auch wieder sagt, okay, wir gestalten dieses Deutschland auch. Und das passiert gerade alles ohne uns. Wir finden es zwar nicht gut, aber wir sind zu leise darin.
Es gab ja Anfang des Jahres schon so viele Protestdemonstrationen Protestdemonstrationen ist das falsche Wort, Demonstrationen für die Demokratie, für ein buntes Deutschland. Da gibt es so viele Initiativen, die jetzt auch gerade wieder laut werden nach der Europawahl. Aber letztendlich muss jeder das Kreuz, muss jeder schaffen, mit seinem mit seinem Teufelskerl von Kugelschreiber sein Kreuzchen zu machen, ne? Also das ist einfach das Wichtigste. Das ist die Waffe der Wahl, der Kugelschreiber, der das Kreuz an der richtigen Stelle macht. Das ist das Wichtigste und das muss passieren, spätestens nächstes Jahr, wenn die Bundestagswahl ansteht.
Das muss passieren und dafür haben wir jetzt noch genug Zeit. Aber es muss passieren. Es muss passieren. Es darf auch gar nicht einschlafen, weil wie gesagt, auch da stehen ja 3 Landtagswahlen dieses Jahr bevor.
Das wird da schon auch spannend werden, wobei ich jetzt gehört habe in den aktuellen Wahlanalysen, dass zum Beispiel in Ländern, wo es knapp war, also zum Beispiel zwischen AfD und CDU, dass es dann nochmal eine Stichwahl gab und dass sich da die Menschen dann doch, wenn es dann ernst wurde, in Anführungsstrichen, dann doch eher für die CDU entschieden haben und nicht für die AfD. Also das sind jetzt zumindest die Zahlen, die ich gehört habe. Also, und auch Macron macht ja auch gerade, wird ja auch gerade, löst ja auch gerade das, die Parteien auf, das Parlament und auch da wird jetzt geguckt, wie werden die Franzosen sich entscheiden, was wollt ihr? Wollt ihr wirklich Marine Le Pen? Wollt ihr eine rechte Ministerpräsidentin haben? Oder wollt ihr mich? Da wird auch spannend sein, wie da Ende Juni entschieden wird. Also wenn es wirklich hart auf hart kommt und da werden dann sich die Protestwähler nochmal überlegen, okay, war das jetzt, wollte ich jetzt einfach nur nochmal was zeigen oder worum geht's mir jetzt wirklich halt? Ne? Aber ich meine, wir reden über Europa, wir reden über Freiheit, wir reden über eine Gemeinschaft, eine Sicherheitsgemeinschaft. Ich selbst habe europäisches Recht studiert, ich habe in England studiert, ich bin gereist und ich habe das studiert. Also die Idee von Europa, es ist für mich tut es aus dieser Perspektive so leid, dass dieses wirklich wunderbare, wichtige Konstrukt so wackelt einfach gerade und das nicht mehr gesehen wird, warum die Menschen nach den Kriegen, nach den Weltkriegen sich dazu also überlegt haben, wie können wir also für Sicherheit in Europa und in der Welt sorgen. Und das gemeinsame Europa ist ein wichtiger Bestandteil. Und das finde ich so schade, dass das wohl nicht mehr gerade gesehen wird. Vielleicht sind einfach auch viele Rechte und Sicherheiten schon zu selbstverständlich geworden und man weiß nicht mehr, wie es ist, als man die noch nicht hatte.
Gleichzeitig ist uns natürlich auch klar, dass in Europa auch Kriege, ne, auch seit langer Zeit wieder stattfinden. Das heißt auch, dass das nicht verstanden wird. Das ist es nicht, was wir benötigen. Wir sehen ja, was passiert, wenn diese Kriege herrschen. Und das ist ja alles auch nicht weit weg. Aber ich gehe da total mit dir mit, was du sagst, dass vielleicht fehlt diese direkte Kriegserfahrung. Vielleicht tut es dem Menschen nicht gut. 80 Jahre schon, das ist eine katastrophale, ne? Aussage, aber ohne Krieg, dieser Frieden wird nicht begriffen, was das für ein Privileg ist und wie selten das in dieser Welt ist, traurigerweise. Es gab kaum Phasen, in denen je so lange Friede eben herrschte und dass es verteidigungswert ist wie nichts. Ja, das wünsche ich mir auch. Und gerade wir, die wir ja auch mit Kindern leben, in der wir ja auch immer wieder diese Chance durch eine nächste Generation erhalten, auch festzuhalten, es ist ja nicht da in Kindern eigentlich, dass sie das normalisieren. Außer wir machen das durch Propaganda und entsprechende Erziehung, dass es eben zu einer Normalität für sie wird, kriegerische Handlungen einzugehen und bereit zu sein und hungrig darauf zu sein. Aber ansonsten nicht. Und was es eigentlich konkret eben, wie erstrebenswert ist, dieses Wissen zu geben. Aber auch, dass es nicht selbstverständlich ist. Wir müssen mit Kindern darüber reden, damit sie wissen, was das für ein Gut ist. Das kommt nicht von ungefähr. Und das bezahlen Menschen auch, ne, für dieses Gut. Und Menschen kommen hierher, weil sie es nicht haben. Weil sie diesen Schutz nicht haben. Weil sie diese Freiheit nicht haben. Weil sie dieses Recht auf Unversehrtheit nicht haben. Europa verwehrt es ihnen auch leider zunehmend. Aber das ist auch der Grund. Und das ist das, was du ja gesagt hast, diese Utopie eigentlich. Das ist ja ein Utopieprojekt. Und wie sehr es wackelt, das ist es vielleicht, was mich betrübt und was mich aber tatsächlich mir Bauchschmerzen hinterlässt, wenn ich denke, Macron riskiert es. Also diese Rufe jetzt nach Neuwahlen hier in Deutschland, war ich so, auf gar keinen Fall. Nicht, dass wir, also nee, weil jetzt sofort Neuwahlen, ich glaube nicht, dass die Menschen so wählen für diese Freiheit, für diese Utopie. Und Macron, ja, versucht ein Risiko, also ein riskantes Unternehmen, was er da versucht. Wir werden sehen und wir werden auch lernen daraus.
Auf jeden Fall. Die Franzosen sind ja in der Tendenz immer so ein bisschen nochmal mutiger, ne? Und Freiheit und Brüderlichkeit und wir schaffen es und wir sind stolz. Vielleicht ist es genau der richtige Weg für die Franzosen. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ich hoffe mit einem guten Ausgang, was auch immer das bedeutet natürlich. Aber ich danke dir. Ganz, ganz, ganz lieben Dank, liebe Ola Olu. Das ist eine wichtige Mission, die du dir auf die Fahnen geschrieben hast. Und ich habe mitgenommen, dass es grundsätzlich erstmal wichtig ist, in einem privaten Umfeld, also in Familien, aber auch in Kitas und Schulen, dass man sich traut, über Gefühle zu sprechen und auch dafür Worte findet. Also grundsätzlich, das hat mir nicht gefallen, das hat mir gut gefallen, das fand ich nicht gut, dass man das so sagen darf, weil ohne Worte für etwas kann man auf nichts hinweisen, ne? Und auch da müssen wir Eltern selber ein bisschen auf uns schauen, dass wir halt auch drüber reden, dass man selber sagt, du, wir waren da jetzt ja letztens eingeladen und es hat mir gar nicht gefallen. Die haben mich gar nicht begrüßt. Da bin ich mir aber komisch vorgekommen. Warum haben die denn nicht zu mir Hallo gesagt? Als jetzt einfach nur ein Beispiel, dass man eben das verbalisiert und damit schon mal einen Boden schafft, darüber zu sprechen und eben auch sensibel ist und das selbst etwas vermeintlich nett gemeintes, Mensch, hast du schöne Haare, ich greife da mal rein, weil die sind so schön, sowas Schönes habe ich noch nicht gesehen, auch dass das übergriffig ist und dass man da sensibler wird einfach und in vielerlei Hinsicht, eigentlich sind wir auf einem guten Weg, in vielerlei Hinsicht sensibler zu werden und achtsamer zu werden und da haben wir die Möglichkeit als Eltern natürlich bei unseren Kindern auch schon mal vorzuführen. Bei uns in der Schule, in der Grundschule wird gerade, gibt es ein Projekt, das ich sehr gut finde, da geht es um gewaltfreie Kommunikation. Welche Worte benutze ich, um etwas zu sagen? Und meine große Tochter, die ist ganz oft bei uns hier und sagt, nee, das war nicht gut ausgedrückt, das muss man so nicht sagen. Das war eine Wertung, das kannst du auch so und so sagen. Also da fängt schon diese Sensibilität an und das finde ich cool. Und Projekte in dieser Art, es wäre schön, wenn es Unterrichtsstoff als normaler Unterrichtsstoff es ihn gäbe. Ich hoffe, dass wir uns noch einmal widersprechen, liebe Ola Olu, und wir haben ein immer noch buntes, schönes, freies, sicheres Europa und vor allem auch ein buntes, schönes, freies, sicheres Deutschland. Lieben Dank auf jeden Fall für dein Engagement und liebe Grüße nach Berlin.
Vielen Dank und danke nochmal für die Einladung.
Und euch lieben Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, sagt es weiter, schreibt es in die Kommentare, verteilt ein paar Sternchen. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, meldet euch gerne. Ich freue mich immer drüber. Bitte, bitte niemals vergessen, ihr Eltern und vor allem ihr Mamas. Ihr seid die wahren Superhelden. Bis bald.
Das war Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.